Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil einer Doppelfolge von Vanguard spricht, dem Arbeitsrecht-Podcast der Kanzlei Vanguard. Wir diskutieren hier mit Juristinnen und Juristen der Kanzlei über aktuelle Themen, die jetzt für uns wichtig sind und es voraussichtlich auch noch lange bleiben werden. Mein Name ist Christian Herrendorf, ich bin juristischer Laie und ich begleite Sie durch dieses Gespräch. Wir diskutieren in der heutigen Folge über Streiks und den Umgang mit Konflikten. Nach meiner Wahrnehmung hat sich in Tarifauseinandersetzungen einiges verschoben. Früher war es mal so, dass man in den Nachrichten lange über Verhandlungen gehört hat und wenn die gescheitert sind, dann kam es mal zum Streik. Inzwischen ist es eher so, dass man das Gefühl hat, dass gar nicht verhandelt wird oder nur sehr wenig und sofort der Streit das Mittel der Wahl ist. Die Sprache der Beteiligten ist immer laut, es ist voller Beleidigungen, die Forderungen sind drastisch und scheinen eigentlich auch nicht verhandelbar zu sein. Warum sich das so verschoben hat oder mindestens meine Wahrnehmung, das möchte ich heute mit meinen beiden GesprächspartnerInnen diskutieren. Das ist zum einen Dr. Frauke Biester und zum anderen Christoph Kaul. Beide sind Fachanwälte für Arbeitsrecht und beide sind zertifizierte Wirtschaftsmediatoren. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Liebe Frau Dr. Biester, bevor wir wieder zu meiner Wahrnehmung kommen, würde ich gerne mit Ihnen über einen LinkedIn-Beitrag sprechen, den Sie veröffentlicht haben, den ich sehr bemerkenswert fand. Sie haben über Kalle geschrieben. Und Kalle ist ein Norddeutscher, so viel habe ich verstanden. Er ist der Älteste in seinem Dorf und er wird immer dann geholt, wenn es Konflikte gibt. Wer genau ist Kalle und warum haben Sie über ihn geschrieben?
Ich habe über Kalle geschrieben, weil es mir ähnlich ging wie Ihnen und ich auch die Wahrnehmung hatte, Mensch, es ballt sich so mit den Konflikten, die Eskalationsspiralen gehen sehr schnell hoch, ob das beim Streik ist, aber auch bei anderen Themen. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich an anderen Orten? Wie werden denn da Konflikte gelöst? Wie geht man denn da mit Konflikten so um? Denn so Kampfmaßnahmen wie ein Streik, das ist ja kein Selbstzweck. Das ist ja eigentlich in der Kernidee das letzte Mittel und gerade nicht das, worum es eigentlich geht. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, wie ist das woanders geregelt worden? Und ich komme vom Land, aus Norddeutschland. Und da war das tatsächlich so, dass wenn ich meine Großeltern besuchte, in der Nähe von Cuxhaven auf dem Land, dass dort, wenn es da Ärger gab und den gab es da tüchtig, dann wurde Kalle geholt. Entweder kam Kalle von ganz allein oder man hat Kalle gerufen. Kalle war so ein ganz großer, mächtiger Landwirt.
Weißhaarig und mit Bart, würde ich jetzt in meiner Fantasie sagen.
Genau so war es. Natürlich eine Latzhose, Gummistiefel, Hände wie Bratpfannen und sehr durchsetzungsstark. Was nicht an der Menge und der Lautstärke lag, sondern am Schweigen, am aggressiven Anschweigen. Und dann Kalle kam und hat zugehört, hat Fragen gestellt und hat dann ganz oft wirklich einfach nur hingehört und viel geschwiegen und die anderen reden lassen. Und häufig klärten sich die Themen, während die Parteien miteinander sprachen. Und wenn es das nicht tat, dann hat Kalle selber einen Vorschlag gemacht oder am Ende gesagt, so wird das jetzt gemacht. Und das hat jeder akzeptiert. Und damit waren Auseinandersetzungen sehr schnell, jetzt übertragen auf unser Thema heute, durch Einbeziehung eines Dritten gelöst, im besten Fall miteinander alleine, ohne dass er sich wirklich einmischen musste. Und wenn es mal nicht ging, dann hat er einen Vorschlag gemacht, den aber auch alle akzeptierten. Das war eigentlich eine schöne Brücke zu dem, was Christoph und mich sehr prägt, nämlich die Art, wie wir verhandeln und was wir für richtig halten, wie man verhandelt.
Ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen mehr Kalle. Das heißt nämlich erstmal jemand, der zuhört und idealerweise die Parteien dazu bringt, dass sie selber die Lösung finden, aber auch einander wieder zuhören und da vermittelt und eben im schlimmsten aller Fälle, aber auch das ist ja dann Ultima Ratio, ähnlich wie das Streikrecht, eben dann auch mal eine Entscheidung trifft und die Entscheidung übernimmt, wenn die anderen dazu nicht fähig sind. Lieber Herr Kaul, ich würde noch mal einen Zusatzaspekt gerne aufgreifen, nämlich mein Eindruck ist, dass Streik heute sowieso häufiger verwendet wird, aber vor allen Dingen auch als Macht- und Marketinginstrument. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja, den Eindruck teile ich definitiv. Wenn ich an meine Kindheit oder Jugend mich erinnere, das ist noch so ein sehr prägendes Ereignis, wenn wir mit dem Fahrrad damals zu meiner Großmutter fuhren, fuhren wir an einem Stellwerk des öffentlichen Personennahverkehrs vorbei und da hing irgendwann mal ein Schild der ÖTV, wir streiken. Und das war ein fast schon epochales Ereignis. Da hatte man sich wahnsinnig viel vorher Gedanken zugemacht und dann hat das sehr viel in der öffentlichen Diskussion stattgefunden. Und als der Streik dann beendet war und es dann irgendwann auch eine Einigung gab, war das trotzdem wie so eine Art Blaupause oder ein Meilenstein. Das war eine sehr große Sache damals. Und das hat sich ja, wenn wir jetzt in die jüngere Vergangenheit schauen, sehr, sehr, sehr stark verändert. Also wir haben jetzt aktuell, ob es jetzt die Streiks bei der Deutschen Bahn sind, über die GDL im Wesentlichen, ob es heute auch wieder Streiks im öffentlichen Personennahverkehr sind, im Flugverkehr, Bodenpersonal. Das heißt, wir sind ja aktuell mit einer Vielzahl von Streiks betraut, fast schon jede Woche. Und ich finde, in der ganzen öffentlichen Wahrnehmung gibt es schon fast ein Gewöhnen daran und dann gibt es einen Streik. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck davon, dass es eben ein Marketinginstrument ist. Denn wenn wir es nochmal kurz darauf zurückführen, Frauke sagte ja gerade, ein Streik ist kein Selbstzweck und es ist eigentlich das letzte Mittel. Also juristisch kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, spricht man immer vom Ultima Ratio Prinzip und da hat man schon ein gewisses Spannungsverhältnis, das heute noch so zu erkennen. Und das, was ich heute wahrnehme, ist, dass es ja sehr häufig viel Folklore ist drumherum. Ich stelle mich vor die Presse, ich zum Teil beschimpfe vielleicht sogar meinen Verhandlungspartner. Ich sage, dass man überhaupt nicht verhandeln konnte wo man sich schon fragen kann, ja, wenn ihr gar nicht verhandelt habt, warum streikt ihr denn dann direkt? Und das beobachte ich auch. Also nicht nur die Quantität, also die Häufigkeit an Streiks, sondern auch, wie hart qualitativ die Auseinandersetzungen geführt wurden. Weil wenn ich jetzt wieder den Bogen zurücknehme, damals war das wirklich ein sehr umstrittenes Modell und die damalige Dame der Gewerkschaft musste sich da schon heftig rechtfertigen für diesen Streik. Und aus heutiger Sicht wäre das, glaube ich, fast gar kein großer Aufmacher mehr in den Nachrichten, weil wir es eben fast alltäglich derzeit erleben.
Vielleicht ist es sogar fast andersrum. Vielleicht müsstest du dich fast rechtfertigen, würdest du nicht streiken aus Gewerkschaftssicht. Etwas, was ich neulich auch mit einem anderen Kollegen aus einem anderen Haus diskutiert habe, der sagte, naja, aber stell dir mal vor, es würde nicht gestreikt. Welche Akzeptanz hätte das Verhandlungsergebnis für die Mitglieder der Gewerkschaft? Insofern ist die Frage, für wen wird das als Marketing-Tool auch vielleicht genutzt ein Stück weit? Für die eigenen Mitglieder aus Gewerkschaftssicht, für das harte Ringen, für das wirkliche Kämpfen, damit man zu einem Ergebnis kommt und für die Gewerkschaft natürlich nicht, auch um Mitglieder zu bekommen. Also es ist auch ein Eigenvermarktungstool.
Es wäre ein Eindruck von Schwäche, wenn man es nicht macht. Ne? Ja. Und das ist es zwar nicht Selbstzweck, aber es ist auf jeden Fall zweckentfremdet, wenn wir überlegen, was der eigentliche Sinn ist.
Es wirkt so, wenn wir es nicht gemacht haben, haben wir vielleicht nicht alles versucht.
Da hätten wir noch 1% mehr rausholen können oder Vergleichbares. Ne?
Das ist und auf Arbeitgeberseite genau das Gleiche. Wenn wir uns nicht so und so lange ganz doll querstellen und keinen Schritt in die andere Richtung machen, haben wir auch nicht hart genug gekämpft. Also ich glaube, diese Haltung des harten Kampfes, der harten Auseinandersetzung ist gar nicht jetzt einseitig zu sehen, allein auf Gewerkschaftsseite, sondern und auch übertragen auf andere Verhandlungssituationen, dieses sehr harte, harsche Miteinander verhandeln. Ich muss ein Stück weit overpacen, um mit einem Ergebnis, mit dem ich eigentlich vorher schon rechne, reinzugehen. Also in Norddeutschland würde man sagen, so ein Marineeinheitsschritt, ne? Machst 3 Schritte vor, 2 zurück und mal wieder 1 vor und 3 zurück. Und das ist so ein bekanntes Schema und das wird auf beiden Seiten gemacht. Das ist keine Geschichte, die einseitig läuft.
Lassen Sie uns einmal über die Folgen sprechen, weil wir sind uns, glaube ich, in der Zustandsbeschreibung einig, aber was hat das eigentlich für Folgen? Weil die geraten so ein bisschen aus dem Blick. Es ist ja nicht nur die Verhandlung als solche, sondern es hat ja Auswirkungen auch auf die ganze Gesellschaft, insbesondere wenn wir über Unternehmen reden, die auch für die Daseinsvorsorge zuständig sind.
In der Tat, also es hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen, wenn man allein jetzt ein paar aktuelle Zahlen sich ansieht, dass wohl der letzte Streik der GDL am Tag, das waren ja so Zahlen, die kursiert sind, 100 Millionen Euro an volkswirtschaftlichem Schaden verursacht hat. Bei 6 Tagen, am Ende waren es dann 5, aber das ist 500 Millionen Euro. Das ist ja schon mal ein Statement, würde ich sagen. Plus natürlich, ich nenne es jetzt mal ein bisschen überspitzt, es ist für mich das totale PR-Desaster. Also wer ist denn bereit, nach solchen Bahnstreiks jetzt sich gerne ein Deutschlandticket zu kaufen und mit der Bahn zu fahren. Wen bekomme ich jetzt davon überzeugt, das Auto stehen zu lassen und mit dem ÖPNV zum Bahnhof zu fahren und dann mit der Deutschen Bahn, die dann eben zum Teil auch gestreikt hat, beispielsweise ins Büro. Da ist mein Eindruck, dass das vor dem Hintergrund dieser harten Auseinandersetzung, die die beiden Parteien dann führen, überhaupt gar nicht mehr gesehen wird. Also man fragt immer, Mensch, ist das noch so ein bisschen akzeptiert? Wir kennen alle diese Umfragen, die dann immer in den Medien laufen. Und was sagen Sie zum Streik? Da ist ja eine häufige Antwort, ich kann das schon verstehen, für gute Arbeitsbedingungen. Ja, muss man vielleicht auch mal streiken, aber es ist jetzt schon nervig, dass ich irgendwie nicht ankomme. Das kann man jetzt auch bewerten, ob das nicht wieder Spruch in sich ist. Darum geht es mir aber nicht. Aber es zeigt sich eben, dass dieser Schaden, der verursacht wird, sowohl jetzt wirtschaftlich als auch in Sachen PR, bei den Tarifpartnern fast ignoriert wird oder einfach billigend in Kauf genommen wird. Jedenfalls ist jetzt so, was vielleicht auch wieder damit zusammenhängt, was wir gerade gesagt haben. Das muss jetzt so sein. Wir müssen diese Härte zeigen. Soll vielleicht auch die Gesellschaft mal sehen, wie schlecht es uns geht oder wie, das ist ja das übliche Spiel, wie schlimm die andere Seite ist, dann müssen wir das jetzt alle gemeinsam mal aushalten. Aber das kann man natürlich nicht ignorieren. Plus, wenn man noch ein weiteres Thema aufmachen würde, Klima, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, kann man sich natürlich auch viele Fragen stellen, ja, ob das vor diesem Hintergrund wirklich sinnvoll ist. Klar, Tarifautonomie hat die Politik jetzt nicht viel oder legt ja immer einen Wert darauf, dass man sich gerade nicht einmischen will. Aber dennoch ist es natürlich trotzdem schwer, wenn man solche Streiks in Kauf nimmt und die Straßen sind voll, dann groß Klimaschutz zu propagieren, ist natürlich dann auch nicht ganz einfach.
Ja, und es gibt bestimmte Branchen, in denen der Schaden nicht beim Verhandlungspartner eintritt, sondern bei Dritten. Und die Uridee des Streikrechts, kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen, war, ich setze meinen Verhandlungspartner unter Druck, indem ich diesem potenziellen Schaden zufüge, ganz gleich auf welcher Seite. Und hier entsteht der Schaden in ganz großer Höhe bei Dritten, die gar keinen Einfluss haben auf die Verhandlungen, die nichts dafür können und die auch nichts da zur Lösung beitragen können. Und wenn wir mal weggehen aus dem Schienenverkehr oder ÖPNV, Kliniken ist genau das gleiche Thema, da müssen Operationen verschoben werden, da können bestimmte Behandlungen so nicht durchgeführt werden, da gibt es einen Notbetrieb, aber medizinischer Notbetrieb ist was anderes als das, was wir vielleicht als normale Menschen als erforderlich erachten medizinisch. Dann können da bestimmte Dinge nicht gemacht werden. Das heißt, es kommen Menschen damit in Berührung mit erheblichen Schäden, die keinen Einfluss haben. Und wenn man das mit berücksichtigt, stellt sich ja die Frage, ginge das auch anders? Darüber können wir vielleicht gleich noch sprechen.
Da wir über Rückbesinnung gesprochen haben, würde ich gerne einmal wirklich ganz nach vorne gehen und einmal wieder zu dem Ausgangspunkt. Also wie ist Streikrecht eigentlich geregelt, wirklich juristisch? Und was waren Sinn und Zweck des Ganzen, damit wir von da ausgehend vielleicht den Weg wieder finden zu richtigen Verhandlungen und tatsächlich auch dem Wort Partnerschaft. Wir haben es mehrfach jetzt schon gesagt, das sind ja eigentlich Verhandlungspartner. Also wie ist Streikrecht geregelt?
Na, es ist grundgesetzlich geschützt. Es ist ein Grundrecht zu streiken. Und damit ist es ein sehr, sehr hohes Schutzgut. Und jeder Eingriff unterliegt einer extrem strengen Prüfung. Ich erinnere mich, als ich studierte und wir da so im Arbeitsrecht uns mit Streikrecht beschäftigten und auch mit der Frage, was sind so Streiks, da waren das noch sehr rudimentäre Fälle. Ja, da haben wirklich die Verhandlungspartner haben sich wechselseitig mit Arbeitskampfmitteln, so nennt man das halt, so Maßnahmen, vielleicht überzogen. Man sprach von Streik und von Aussperrung. Und Streik war eigentlich gegenüber dem Arbeitgeber und dann hat man sich da vielleicht vors Tor gestellt und mit dem LKW eine Einfahrt blockiert. Und das hat sich extrem komplex entwickelt. Was sind eigentlich alles Streikmaßnahmen? Gewerkschaften sind total kreativ, was sie sich auch einfallen lassen. Also es ist nicht mehr der LKW, der quer im Tor steht. Und deshalb ist die Rechtsprechung ja immer zu individuellen Fällen befragt und muss diese entscheiden. Die machen ja keine allgemeinen, generellen Urteile, sondern sehr, sehr einzelfallspezifisch. Und das gesamte Streikrecht ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr, sehr, sehr ausgeufert. Ich persönlich finde, es ist sehr großzügig in der Rechtsprechung gesehen.
Wahrscheinlich auch, weil es eben ein Grundrecht ist.
Ne? Exakt. Ja. Es ist eben ein Grundrecht und es werden immer kreativere Maßnahmen und damit ist es unfassbar komplex. Es ist eben nicht mehr so einfach, wie wir das vielleicht alle vor 20, 25 Jahren mal gelernt und gelesen haben oder erlebt haben, weil es mal einmal ein Plakat irgendwo gab und einmal stand irgendjemand streikt. Deshalb ist das wirklich eine sehr verdichtete, komplexe Gemengelage.
Jetzt haben Sie, Herr Kaul, schon gesagt, Streikrecht ist ein Ultima Ratio-Recht. Was bedeutet das genau? Also wann kommt das dann zur Geltung oder sollte es zur Geltung kommen?
Also grundsätzlich liegt dem Streikrecht das sogenannte Verhältnismäßigkeitsprinzip zugrunde und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip entspricht es, dass ein Arbeitskampf erst nach Ausschöpfung aller Verständigungsmöglichkeiten begonnen werden darf und deshalb Ultima Ratio ist, also das letzte mögliche Mittel. Das hat das Bundesarbeitsgericht, der große Senat, schon in den 70er Jahren mal entschieden. Man muss aber sagen, diese Erkenntnis hat kaum praktische Auswirkungen, weil es eigentlich eine sehr subjektive Ansicht ist, weil jeder sagt dann, Mensch, wir haben die Verständigungsmöglichkeiten jetzt eigentlich ausgeschöpft und deswegen Ultima Ratio Grundsatz eingehalten und jetzt müssen wir streiken. Ich bilde mal ein überspitztes Beispiel, ohne dass ich das irgendwem unterstelle und ich meine auch weder jetzt das in Bezug primär auf Gewerkschaften noch auf Arbeitgeberseite. Aber der Eindruck kann schon entstehen, dass die Frage aufgeworfen wird, habt ihr überhaupt mal verhandelt? Also ich bilde jetzt ein Beispiel, wir nehmen um 9 Uhr einen Termin, wir treffen uns auf neutralem Boden in einem Hotel, setzen uns dahin. Die eine Seite nennt ihre Forderungen, nehmen wir jetzt mal die Gewerkschaft, die Arbeitgeberseite sagt nein und dann gehen wir wieder raus.
Und um 10 Uhr ist Pressekonferenz.
Dann beginnt die Folklore, man beschimpft sich gegenseitig und sagt, warum das alles gar nicht geht und dann beginnt der Streik. Und das hat natürlich mit dem vielleicht der Uridee des Verhältnismäßigkeitsprinzip und Ultima Ratio nicht mehr so viel zu tun, beziehungsweise man darf es eben nicht so objektiv verstehen, sondern rein subjektiv. Und wenn eine Seite eben sagt, es geht nicht, dann geht's los. Und das hat, glaube ich, früher länger gedauert, einfach bis man da hingekommen ist zu sagen, jetzt geht's wirklich nicht mehr. Es gibt auch immer wieder, das hören wir ja, wenn man nicht dabei ist bei den Verhandlungen, weiß man natürlich nie, ob es stimmt, aber dass beispielsweise auch beim ÖPNV viele kommunale Arbeitgeber sagen, wir haben noch nicht mal richtig verhandelt. Wir haben da gesessen, dann hat sich man sich irgendwie angesehen, eine Tasse Kaffee dazu getrunken und gemerkt, komm, das wird doch eh nichts, müssen wir jetzt überhaupt irgendwas austauschen. Vielleicht macht man es einmal formal, damit man es in irgendeinem Protokoll hat. Es ist nicht erforderlich, formal festzustellen, dass es jetzt erstmal ein Scheitern gibt. Das ist nicht erforderlich. Nur, ob dann wirklich richtig verhandelt wird, und da kommen wir ja wieder zu dem Thema, was Frauke eben sagte, Streik ist kein Selbstzweck, ja, dann sofort in den Streik zu gehen, das ist nach meinem Dafürhalten geschieht es heute einfach viel, viel schneller als in der Vergangenheit.
Ich verstehe, dass die Rechtsprechung daran nichts ändern kann oder auch nichts geändert hat. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass der Gesetzgeber das tut, also wir in den politischen Raum kommen. Gibt es da diese Erkenntnisse, die wir diskutiert haben und vielleicht auch Bemühungen, das zu reformieren, weiterzuentwickeln?
Also Erkenntnisse und Meinungen gibt es dazu und es gibt auch Aussagen von Kollegen unsererseits, also Arbeitsrechtlern und deren Einschätzung teilen wir, dass es durchaus ginge, in vorsichtigen, also wirklich sehr, sehr ausgewogenen Bereichen sich mal darüber Gedanken zu machen, kann man nicht gesetzlich ich nehme mal den Punkt auf, Christoph, den du angesprochen hast, vielleicht das Thema Verhandlung noch mal so ein bisschen zu definieren. Was ist denn das eigentlich? Was erfordert eigentlich eine Verhandlung? Im Moment geistert ja so durch die Medien, kann man eigentlich in bestimmten Branchen, Personennahverkehr, Daseinsvorsorge, das Streikrecht einschränken. Also einschränken, da sind wir natürlich alle wirklich vorsichtig. Es ist grundgesetzlich geschützt, da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Und eigentlich ist ja gemeint, wenn man dann so liest, was meinen die Kollegen und Kolleginnen, die darüber sprechen, muss man etwas zwischenschalten zwischen Verhandlungen. Verhandlungen sind gescheitert und Streik. Und dann wird von Schlichtern, von Zwangsschlichtung und so ähnlich gesprochen. Und da ist ja die Frage auch sehr nuanciert, was würde man denn da tun? Und wenn es zum Beispiel die Überlegung gäbe, zu sagen, bevor eine Streikmaßnahme möglich ist, ist es einmal erforderlich, mit, ich sage es erstmal neutral, Dritten an einen Tisch zu kommen und wirklich nochmal zu verhandeln, ohne dass man sich unterwirft einer Maßnahme, ist meine Haltung, und das kann man jetzt nicht sehen, aber Christoph nickt, sagen wir, das muss möglich sein.
Also man muss den Kalle holen
eigentlich. Man muss eigentlich Kalle holen, und mit dem einen Unterschied, da muss man, glaube ich, wirklich sehr aufpassen, weil wir reden vom Grundgesetz, ob es wirklich geht, dass dann jemand sagt, okay, wenn ihr euch nicht verständigt, sag ich, wie es geht, und dann muss ich mich unterwerfen, das halte ich auch für schwierig. Aber zu sagen, ihr seid gezwungen, an den Tisch zu kommen und ihr seid gezwungen, miteinander in Verhandlung zu treten, und weil ihr es miteinander aufgrund der Eskalationsspirale nicht mehr könnt, was völlig normal ist in irgendwelchen Verhandlungssituationen, die dann halt weit fortgeschritten sind oder einfach von Anfang an sehr verhakelt, kriegt ihr einen Dritten an die Seite oder zwei, und die helfen euch. Die unterstützen euch und übersetzen, was da passiert, und so bringt ihr euch wieder miteinander auf einen Pfad der Gesprächsführung miteinander. Und wenn das nicht klappt und wenn das scheitert, dann dürft ihr streiken. Damit wäre das Streikrecht nicht ausgehebelt. Es würde so eine Art, eigentlich wäre es ein Korrektiv bei der Frage, was ist Verhandlung, um diesen Schritt, den du, Christoph, beschrieben hast, nämlich es wird sehr schnell so ein bestimmtes Schema abgearbeitet. Wir kommen mit sehr überzogenen Forderungen, die anderen verstehen es ja nicht, siehst du, habe ich gleich gesagt, zack, Maßnahme. Um das einmal so ein bisschen zu entzerren, so etwas einzuführen, wird diskutiert. Meine persönliche Meinung ist, das wird nicht passieren politisch. Weil damit würde man sich natürlich wirklich mit, es ist trotzdem Grundrechtseingriff, es ist juristisch spannend, wie gesagt, das kann man mit Sicherheit vertreten, das glaube ich schon, aber man legt sich auch mit vielen Seiten an.
Und es ist politisch dann sehr aufwendig, diese Zweidrittelmehrheit irgendwie zusammenzubringen. Ich verstehe, woran es wahrscheinlich scheitern kann, aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, braucht es einen moderierenden Kalle oder so eine Art Verhandlungsgaranten, kann man sagen. Also der wirklich sicherstellt, dass zumindest durch seine Moderation oder Übersetzung, wie Sie gerade auch gesagt haben, die beiden Parteien wirklich da sitzen und wirklich miteinander reden oder beide ihre Sachen so äußern, dass das auch nochmal jemand übersetzt und vermittelt.
Genau, es ist völlig normal, dass in bestimmten Verhandlungssituationen, wo es um sehr viel geht, um viel Geld, um bestimmte andere Themen, ist völlig egal worum, dass sich die Situation so hochschaukelt, dass es schwierig ist, der anderen Seite zuzuhören. Und es ist auch sehr schwierig und auch durchaus normal, wenn man bestimmte Positionen in den Raum stellt, die vielleicht auch ein Ticken überzogen ist und jeder weiß es, davon irgendwie wieder runterzukommen. Das ist ja wahnsinnig schwer. Und im Moment ist es dann immer so gut, wir haben mit wahnsinnigen Maßnahmen und ganz viel Härte versucht, sie durchzubringen. Und dann ist es leichter, vielleicht auch zu erklären, wenn es etwas weniger ist, weil mehr konnte ich nun wirklich nicht tun. Das ist ja das Schema, was im Moment häufig passiert. Dritte helfen aber dabei, andere Brücken zu bauen, über die ich gehen kann, um aus dieser Ecke, in die ich mich selber reinmanövriere durch so eine Art der Verhandlung, wieder rauszukommen. Ich sage nicht zurückzugehen, sondern rauszukommen und nochmal hinzuschauen, worum geht es eigentlich wirklich? Wo trete ich hier an? Welche Interessen vertrete ich? Mit welchem Ziel möchte ich das tun? Und da können Dritte sehr, sehr helfen. Nennen wir sie Moderatoren, nennen wir sie Mediatoren, ist völlig egal. Die Tätigkeit ist die gleiche, entsprechend ausgebildet, zu helfen, die Parteien wieder sprechfähig zu kriegen. Und dann kriegt man gute Lösungen hin.
Genau, wenn ich den Faden aufnehmen kann, ich glaube, das ist das Wichtige, die Parteien sprechfähig machen, sozusagen Brücken zu bauen. Es geht nicht darum, was Frauke ja gerade erwähnte, eine Zwangsschlichtung. Ich glaube, das ist politisch illusorisch, das wird es nicht geben. Ob das überhaupt juristisch hält, kann man mal ein großes Fragezeichen dran machen. Das ausdrücklich nicht. Also es geht nicht darum, ihr setzt euch hin und wenn es nicht klappt, mache ich einen Vorschlag und dann müsst ihr ihn annehmen oder jedenfalls müsst ihr dann da ganz offen zu diskutieren. Das ist eben, wäre eine Schlichtung, sondern es geht darum zu begleiten. Vorschläge würde ein solcher Mediator oder ein Mediator gerade nicht machen, sondern er hilft, Brücken zu bauen. Und das wäre natürlich auch rein juristisch, wenn man es jetzt als einen Eingriff ins Streikrecht verstehen wollte, viel weniger als einen Vorschlag eines Dritten, und dann müssen die beiden Parteien schauen, was sie tun. Der Dritte sitzt nur da, um ihnen einfach in gewissen Situationen Brücken zu bauen und zu zeigen, hey, vielleicht kann ich euch irgendwie dabei unterstützen. Und das ist eben in Verhandlungen, wie Frauke gerade sagte, ein übliches Phänomen, dass man sich manchmal verrennt, dass man dann auch irgendwie denkt, jetzt verliere ich mein Gesicht, ich kann ja jetzt gar nicht mehr zurück. Und das ist eben dann die Aufgabe eines solchen Moderators, dabei zu unterstützen. Und das ist nach unserer Auffassung ein sehr, sehr, sagen wir mal, denkbarer Ansatz. Und es gibt in der Tat aktuell ja auch Diskussionen darüber, aber es gibt starke Vertreter, die sagen, so etwas wäre wohl im Einklang mit dem Grundgesetz und mit dem aktuellen Streikrecht.
Insbesondere, wenn man sagen würde, die Verpflichtung geht dahingehend, sich einmal zu treffen mit einem oder mehreren Moderatoren. Und wenn das zu nichts führt, bleibt das Streikrecht völlig unangefasst bestehen. Und das heißt, theoretisch könnte auch da jeder sagen, guten Tag, ich habe einen Kaffee getrunken, bringt nichts, wir gehen wieder. Und das wäre keine wahnsinnige zeitliche Verzögerung oder ein Effektverlust, das wäre so nicht.
Aber es gibt eine ganz andere Chance.
Aber es gibt eine andere Chance und es ist ein kultureller Wandel. Es wäre ein kultureller Wandel, es hätte was mit sehr viel Selbstverantwortung zu tun, mit sehr viel konstruktiver Art der Verhandlung und ein Dritter kann da sehr, sehr helfen. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass die anderen es nicht mehr können oder zu schwach sind oder sowas, sondern weil es ein typisches Phänomen ist, wenn man sich sehr stark positioniert, ganz gleich auf welcher Seite, ist es durchaus schwierig, wenn ich sehe, ich komme mit meinen geäußerten Forderungen nicht durch, da irgendwie rauszukommen. Das kennt jeder von uns, der vielleicht irgendwo schon mal gesagt hat, ich habe Forderung XY und dann merkt man, war ein bisschen überzogen. Wie komme ich davon wieder runter? Ohne dass das aussieht, wie du sagtest, Christoph, dass ich mein Gesicht verliere. Ja? Das hilft.
Und wenn man den Rahmen dann wieder schließt, bedeutet das ja auch, dass man sich tatsächlich zuhört bei den Forderungen. Eben nicht diese Folklore, wir setzen uns jetzt einmal zusammen, aber eigentlich hören wir uns ja wirklich gar nicht zu, weil wir sind ja weit auseinander. Und das wäre ja auch immer noch der Ausgangspunkt. Das bedeutet ja nicht, dass man in kurzer Zeit schnell eine Einigung hinbekommt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann wenigstens mal zuhört und eben diesen Begriff erstmal ernsthaft zu verhandeln, bevor es zu Streikmaßnahmen kommt, die ja da sind, die sind ja möglich. Aber das würde dadurch natürlich auch gefördert und deswegen ja, sind wir davon überzeugt, dass das in solchen Konflikten helfen kann.
Und jetzt stellen wir uns mal vor, das klappt. Und es wäre gar kein Streik mehr nötig.
Ein sehr, sehr spannendes Modell, finde ich. Ich glaube, wir haben in der Folge mit der Wahrnehmung und der Beschreibung der aktuellen Situation und dem Gedankenmodell, das Sie beide jetzt gerade aufgebaut haben, schon viel erzählt. Deswegen würde ich hier unseren ersten Teil beenden, aber natürlich nicht ohne unsere Rubrik 60 Sekunden zum Mitnehmen noch mit Ihnen durchzuführen. Deshalb zunächst an Sie, Frau Biester, die Frage, was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern in maximal einer Minute empfehlen?
Ich habe in dem LinkedIn-Post von Kalle gesprochen und es wird auch noch einen weiteren geben, da werde ich von Momo sprechen. Denn was Momo mit Moderation, Mediation zu tun hat, erkläre ich dann da. Aber auch das ist ein Blick über den Tellerrand, wie läuft es eigentlich woanders?
Und Herr Kaul, was ist Ihr Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ich teaser mal sozusagen Folge 2 an, weil wir auch da darüber sprechen würden, dass das tatsächlich funktioniert. Also es ist nicht nur ein Gedankenexperiment, sondern wir haben es schon erlebt. Und ich lade jeden ein, die Folge 2 zu hören, wo wir darüber sprechen werden.
Prima, das sind zwei sehr, sehr nützliche Hinweise. Damit haben Sie mich fast arbeitslos gemacht, weil normalerweise sind das ja meine Schlussworte, dass ich hilfreiche Hinweise gebe. Also nochmal die Empfehlung, die LinkedIn-Seite von Vanguard lohnt sich sehr, wenn man die Kanzlei und ihre Mitglieder finden möchte. Die andere Möglichkeit, mit allen da in Kontakt zu kommen, ist natürlich die Seite vanguard.de. Da gibt es auch Blogbeiträge zu aktuellen Fragen des Arbeitsrechts und alle Folgen unseres Podcasts, unter anderem die beiden Folgen, die wir zu dritt zum Thema Mediation aufgenommen haben. Ja, damit sind wir endgültig am Ende dieser ersten Folge an der Doppelfolge von Vanguard spricht. Ich danke ganz herzlich meinen beiden GesprächspartnerInnen, Thorsten Runte vom Podcaststudio.nrw und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Dies ist eine Produktion von Podcaststudio.nrw.